Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wo haben die Bauhäusler sich inspirieren lassen? Wo in der Welt ging man ähnliche Wege wie sie? Was wurde miteinander verflochten und hat man voneinander gelernt? Ein Jahr lang haben die Kuratoren Marion von Osten und Grant Watson im größten Projekt zum 100. Geburtstag des Bauhauses diesen Fragen in vielen Ländern nachspüren lassen. Nun ist Bauhaus Imaginista komplett und präsentiert sich als Gesamtschau im Berliner Haus der Kulturen. Zur Eröffnung begrüße ich Marion von Osten hier im Studio. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ein großes, ein aufwendiges Projekt. Wie schwer oder vielleicht wie leicht war es, die vielen internationalen Ausstellungen und Symposien über die Wechselwirkung vieler Kulturen zum und vom Bauhaus jetzt in Berlin zu bündeln?
Schwer kann man dazu eigentlich nicht sagen. Wir hatten Zeit, uns natürlich Gedanken zu machen über diese Verbindung, auch über die Vorgehensweise. Es gibt ja so eine Idee, das Bauhaus ging in die Welt und dann hätte es sich dort fortgesetzt. Das ist nicht der Ansatz unseres Projektes, weil wir das auch aus der Forschung heraus so nicht bestätigt wissen. Wir hatten ein Netzwerk von lokalen Forscherinnen in Japan, in Indien und auch an vielen anderen Orten in Nordafrika und so weiter. Und wir konnten eigentlich herausfinden, und das sagt ja auch der Titel Bauhaus Imaginista, dass das Bauhaus sozusagen so einen neuen Imaginationshorizont lieferte. Und das Bauhaus selber auch diesen liefern musste, nämlich nach 1919, nach der Deutschen Revolution und dem Zusammenbruch des Kaiserreichs, eine neue Vorstellung von, was Kunst und Gestaltung für eine neue Gesellschaft, eine demokratische sein konnte. Und dieser Imaginationshorizont, der hat sich tatsächlich vervielfältigt. Nicht unbedingt die Praktiken oder irgendwie das Design oder ein Stil, sondern tatsächlich diese Imagination einer neuen Gesellschaft, einer neuen Kunst, die wieder eine Verbindung mit der Gesellschaft eingeht.
Und dieses Vielfältige, dieses ja auch Komplexe und Verschränkte, wie wird das jetzt im Haus der Kulturen begreifbar?
Wir haben ja vorab drei Kapitel schon realisiert mit verschiedenen Institutionen in China, in Moskau, in Japan, aber auch in Brasilien. Verschiedene Kapitel, die immer von einem bestimmten Gegenstand, einem Bauhausgegenstand ausgehen, der nach vorne gerichtet ist, der was Ephemeres hat, der auch kein zentrales Bauhausobjekt ist, aber der sozusagen so eine Frage stellt an die Gegenwart. Und von dort aus denkend haben wir die drei Kapitel entwickelt und nun ein viertes. Und man wird im Haus der Kulturen der Welt auch tatsächlich vier verschiedene Ausstellungen sehen, die jeweils hier adaptiert worden sind. Und wichtig ist, dass wir das Bauhaus eigentlich in den Kontext anderer Avantgarden stellen. Denn das Bauhaus selber war tatsächlich eine Art Auffangbecken unterschiedlicher Ideen. Die Moderne selber war heterogen. Es war nicht eine Idee, die zirkulierte, sondern es waren viele Ideen. Und das Großartige am Bauhaus war, dass es diese vielen Ideen auffing und in ein Curriculum brachte. Und wenn wir jetzt an eine andere Stelle, beispielsweise nach Japan gehen, irgendwie wo 1931 parallel auch eine Schule gegründet worden ist, die versuchte, die Pädagogik zu revolutionieren und eine viel demokratischere und tatsächlich umfassendere Gestaltungsausbildung zu entwickeln, dann bezieht die sich unter anderem eben auch aufs Bauhaus, aber auch auf den Konstruktivismus und auf andere Strömungen der Moderne. Das Bauhaus ist zentral für die Schaffung neuer Schulen, weil es selber eine Schule war, die eben neuartig war, die eine völlig neue Ausbildung zu Gestaltern, die so vorher nicht existiert hat, ins Leben gerufen hat.
Die Tradition erhalten und zwischen Kunst und Kunsthandwerk nicht unterscheiden, das ist ja das Bauhaus-Credo. Was sind denn in den ersten drei Kapiteln die bemerkenswertesten Beispiele zwischen dem Bauhaus in Deutschland und anderen Ländern, anderen Kulturen?
Also einerseits gibt es so methodische Ansätze, die ähnlich sind. Das thematisieren wir in einem Kapitel, das heißt Learning From. Und das geht eigentlich weg von der Moderne. Also das Suchen nach neuen Sprachen und Praktiken, aber auch Techniken in der Vormoderne. Also gerade dem, was nicht die Moderne ist. Also Handwerkskunst ist ja im Grunde nach rückwärts gerichtet. Und da schaute man sich einerseits Volkskultur an, aber auch bäuerliche Kultur oder bäuerliche Töpferei, bäuerliche Keramik, aber auch Webkulturen, die aus anderen Ländern stammten oder auch aus anderen Zeitperioden, also beispielsweise andische Weberei, die eben aus präkolonialer Zeit stammte.
Aus Peru.
Aus Peru. Und das ist natürlich interessant zu sehen, das denkt man ja gar nicht vom Bauhaus. Man denkt, die haben jetzt so eine ganz neue Sprache, also so einen Bruch produziert. Aber tatsächlich, dieser Bruch wurde eigentlich gegen die Kunstakademien und die Ausbildung an den Kunstakademien, wie sie unter dem Kaiserreich noch bestanden, gerichtet. Und hier hat man eher eben auf profane Handwerk, manuelle Tätigkeiten, auf neue Techniken geschaut und sich überlegt, wie man qualitativ die industrielle Produktion verändern kann und verbessern kann, aber eben aus dem Handgemachten.
Das ist ja eigentlich eine sehr aktuelle Diskussion. Es gab ja in Berlin auch im letzten Jahr die Hello World-Ausstellung, die zeigt, was eigentlich die Ursprünge sind und wie daraus die modernen Klassiker ihre Inspirationen gezogen haben. Wie steht es jetzt aber nochmal andersrum geguckt mit direkten Impulsen der Bauhäusler in andere Länder?
Das ist natürlich ganz zentral. Das war ja auch der Ausgangspunkt des Projektes, dass wir schauen, wie Bauhäusler an anderen Orten ihre Praktiken weiterführen oder wie die sich verändern. Und in dem Kapitel Moving Away geht man auch einigen Figuren hinterher, Hannes Meyer, aber auch Gropius, der in Harvard mit IMP zusammenarbeitet. Und da zeigen wir genau das Gegenteil von dem, was man vermuten könnte, dass am Ende da immer Bauhaus dabei herauskommt. Nein, es kommt genau etwas anders heraus, weil das sind ja Existenzen in der Migration. Und jeder, der mal selber Migrationserfahrung hatte, weiß, dass er sich an die neue Gesellschaft auch anzupassen hat und auch deren Bedingungen. Und natürlich sind genau diese Migrationserfahrungen dann maßgeblich für neue Ideen, die entwickelt werden müssen. Hannes Meyer geht in die Sowjetunion zu einem Zeitpunkt, wo sehr viele europäische Architekten der Moderne in die Sowjetunion gehen, weil sie plötzlich die Möglichkeit haben, im großen Stil die Moderne umzusetzen, werden aber mit dem Fünfjahresplan von Stalin konfrontiert und einem Paradigmenwechsel, dem sozialistischen Realismus, und müssen hier Anpassungsleistungen bereitstellen, mit denen sie natürlich überhaupt nicht gerechnet haben. Und das geht auch teilweise nicht gut, teilweise dann doch. Wir sehen auch Personen wie Lotte Stambese, die in der Sowjetunion war und später in den Niederlanden baut, eine Art Hybrid zwischen Bauhaus moderne sowjetischen Realismus und Nachkriegsmoderne in den Niederlanden prägen wird. Das heißt, wir finden hier Veränderungen, Verwandlungen und Übersetzungen, die eben unheimlich spannend sind für eine Designdiskussion im Allgemeinen.
Eine der auch maßgeblichen Fragen für Sie war ja, wie lässt sich heute der Geist der Bauhauskultur neu denken? Sie hat also noch Potenzial, diese Bauhauskultur.
Es gibt das letzte Kapitel Still Undead, das hier auch mit dem Haus der Kulturen der Welt entwickelt worden ist. Unser Ausgangspunkt ist ein Farblichtspiel von Kurt Schwertfeger, das für eine Party 1922 entwickelt worden ist, also außerhalb des Lehrplans und von einem Studierenden. Und es ist sehr interessant, dass das, was wir heute auch vom Bauhaus rezipieren, zum Beispiel die Fotografien von den Studierenden, das ist alles außerhalb des Lehrplans, das war nicht Teil des Curriculums. Und dieser Überschuss, der Überschuss außerhalb der Institutionen, ist etwas, was extrem vielfältig weiterwirkte. Schwertfeger macht eine Performance, ein Lichtspiel, arbeitet sozusagen mit neuen Medien. Das setzt sich weiter fort im Neubauhaus mit Georgi Kepisch, der geht ans MIT. Dort ist Muriel Cooper, die diese Ideen aufgreift und tatsächlich dann in die Digitalkultur übersetzt. Andererseits haben wir diese Partys, Performances, die dann in die Subkultur der 80er Jahre reinspielen und gerade zu dem Moment, wo eigentlich die Moderne auf die Müllhalde der Geschichte geworfen wird mit der postmodernen Architekturdebatte, nimmt eine Gegenkultur, eine Subkultur diese Ästhetiken wieder auf, des Künstlichen, des Artifiziellen, des Coolen. Und so wandert das Bauhaus als Untoter, so nennen wir das ja, Still Undead, weiter in die Gegenwartskultur und eben in die Pop- und auch in die Gegenwartskunst.
Danke, Marion von Osten.